Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam tiefer in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags einzusteigen. Das ist der 27. Sonntag im Jahreskreis. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin Alttestamentler.
Ich bin als Neutestamentlerin dabei. Mein Name ist Christelle Köhler. Eigentlich wünschen wir uns ja, wenn wir eine Frage stellen oder es ein Problem gibt, dass wir das adressieren können und dass uns jemand irgendwie auch adäquat darauf antwortet. Vielleicht problemorientiert, vielleicht mit einer empathischen Antwort, aber irgendwie doch eine Antwort, die uns weiterhilft, sodass man den Eindruck hat, uns hat auch mal jemand zugehört bei unserer Frage und dem Problem. In den drei Texten dieses Sonntags werden wir erleben, dass das mit dem Antworten in den biblischen Texten so seine Tücken hat.
Bevor wir aber zu den unerhörten Antworten kommen, verweilen wir kurz bei den krassen Fragen und sind direkt beim Buch Habakuk, das direkt ohne große Umschweife eben mit klassischen alttestamentlichen Klagen anfängt.
Ich gebe zu, ich habe beim Vorbereiten tatsächlich nochmal nachgeguckt, ob ich mir die richtigen Verse angucke, weil irgendwie für Habakuk Kapitel 1, Vers 2 geht der Habakuk hier ja ziemlich ins Volle, wenn er sagt, wie lange, Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Eigentlich vermutet man hier eine ganze riesige Vorgeschichte. Wir sind aber im zweiten Vers dieses Buches.
Es gibt keine Berufungsgeschichte, es gibt keinen Kontext. Es wird nicht mal genannt, wann der Prophet Habakuk auftritt, sondern wir fangen direkt mit der Klage an und nicht mit irgendeiner Klage, sondern mit der klaren Klage gegen Gott. Du handelst nicht, du hörst uns überhaupt nicht mehr. Um uns herum in Juda ist Gewalt, Misshandlung, Zwiestracht und Streit und du bist überhaupt nicht da.
Dieser Schrei, den Habakuk hier direkt am Anfang äußert, er sagt, ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt. Das ist ja im Prinzip schon die letzte Stufe des Schreiens, ist mir so aufgefallen. Normalerweise würde man ja erstmal rufen und keine Ahnung. Aber es ist ja so, wie wenn man Feuer ruft, damit überhaupt jemand einem zuhört, so ruft der Habakuk hier, Hilfe, Gewalt. Also nur noch Schlagworte, weil er offenbar sich in einer so existenziellen Not befindet, beziehungsweise die Not um ihn herum in Israel als so bedrohlich erlebt.
Habakuk greift eben wirklich zu allerletzten Mittel, wie du es gerade gesagt hast, wie ich einleitend ja gesagt hatte, zur direkten Klage. Da ist kein Bitten nicht mehr, da ist eine direkte Klage und das heißt auch immer im Alten Test Anklage. Er geht also ins Volle, um das besser zu verstehen. Erinnern wir uns mal ganz kurz. Die Grunderfahrung Israels im Buch Exodus ist doch gerade, man ruft zu Gott und Gott erhört und Gott rettet. Hier aber ist überhaupt gar nicht an Rettung mehr zu denken. Habakuk ist durch und durch verzweifelt.
Und jetzt kommt was Spannendes, wie ich finde, denn wenn man sich den Text ein bisschen genauer anguckt, dann hat das Wort oder das Wortfeld sehen eine riesige Bedeutung. Der Habakuk, der erzählt nicht nur von etwas, was er irgendwie von anderen erzählt hat, sondern Habakuk sieht tatsächlich die Macht des Bösen. Und er denkt, Gott sieht der Unterdrückung zu. Wohin Habakuk auch blickt, er sieht Gewalt und Misshandlung. Also überall nimmt er etwas tatsächlich visuell wahr. Und das ist jetzt tatsächlich schon der Sprung in das, was man die unerhörte Antwort vielleicht nennen könnte.
Bevor wir aber wirklich zu dieser Antwort kommen und feststellen, wie krass die ist, muss man auch ein bisschen historischen Kontext hinzufügen. Das ist im Endeffekt auch gut versteckt in den Versen, die wir auslassen am kommenden Sonntag. Man muss wissen, Habakuk spricht in der Zeit, wo es im Endeffekt um die Exilierung Israels aus dem Königreich Juda geht. Die Verse davor beschreiben sehr, sehr stark als erste Antwort Gottes, die hier ausgelassen ist, Gott wird die Chaldäer, so werden die Babylonier da genannt, kommen lassen als Militärmacht, die eben das Königreich zerstören wird und das Volk ins Exil bringen wird. Im Endeffekt, die erste Antwort Gottes, die wir nicht hören, ist, ich selbst als Gott, ich bringe noch mehr Gewalt. Und dann kommt erst die zweite Antwort, auf die wir uns jetzt stürzen.
Ich steige mal mit dem zentralen Vers vielleicht dieser Antwort Gottes in Kapitel 2, Vers 2 ein. Der Herr sagt, schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafeln, damit man es mühelos lesen kann.
Also erstmal wirklich, also nochmal zusammengefasst. Habakuk guckt um sich rum, die Lage ist bescheiden. Dann kriegt er eine erste Antwort Gottes und Gott sagt, ja, die Lage wird noch schlimmer für dich. Habakuk denkt, oh, was kann denn jetzt noch passieren? Was können wir denn noch machen? Und dann sagt Gott zu ihm, pass auf, setz dich mal in Ruhe hin, du wirst eine Vision haben und da schreibst du jetzt mal in dem ganzen Chaos um dich herum, machst du mal für mich den Mose, setz dich hin und schreibst etwas auf Tafeln.
Beim ersten Lesen ist das mit der Vision ja eigentlich nicht so leicht zu erkennen in diesem Text. Ja, man denkt, warum sagt jetzt Gott, schreib nieder, was du siehst, und denkt, gemeint ist das, was Habakuk ja schon beschrieben hat, all die Unterdrückung und die Macht des Bösen und so weiter und so fort. Und warum soll er das auch nochmal niederschreiben, damit es später andere lesen können? Aber, und das ist eben das Wichtige, das Sehen und das Sehen hier in diesen Textpassagen aus dem Buch Habakuk am Sonntag hat unterschiedliche Bedeutung.
Und dann kommen wir dazu, worum es eigentlich geht. Er soll nämlich eine Hoffnung aufschreiben. Er soll aufschreiben, dass das, was in der Gegenwart von ihm erfahrene Unrecht, also die Verdrehung dessen, was Gott ja als sein Recht verkündet hat, dass das von Gott doch bestraft wird, aber eben erst auf lange Sicht. Er soll also aufschreiben, dass es auch eine Zukunft gibt. Er schreibt also auf, inmitten des Chaos und des Untergangs, Gott hat eine Zukunft fest zugesagt. Und wenn diese Zukunft eintritt, dann wird man sich an diese Worte erinnern können und sagen, ja, wir sind durch diese dunklen Zeiten hindurchgegangen, weil von Anfang an Gottes Heil durch diesen dunklen Zeiten hindurch scheinen sollte.
Jetzt ist leider das, was der Prophet offenbar zu sehen bekommt, wenig konkret. Also wir kennen Visionen, die jetzt ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen bringen. Ja, also wo klar ist, wer fährt von links nach rechts und wer tut dieses und jenes. Hier in Vers 4 heißt es, was er sehen soll, wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeingültige Vision, wie man das übrigens sieht. Lieber Till, das kannst du mir als Alttestamentler mal erklären.
Leider bin ich auch als Alttestamentler nicht allwissend. Aber ich gucke mir den Text als Ganzen an, auch die Sachen, die ausgelassen werden. Und dann ist sehr, sehr deutlich, Gott zeichnet einen Kontrast. Er zeichnet das, was nicht ist, als eigentliche Wahrheit. Denn dieser Vers 4 hier ist nur zu verstehen, wenn man den Vers 4 im vorderen Kapitel auch gelesen hatte. Denn bei Habakuk ist Teil der Klage eben auch die Feststellung, also er beschreibt das ganze Leid und sagt, darum ist die Weisung ohne Kraft und das Recht setzt sich nicht mehr durch. Er sagt im Endeffekt in seiner Klage, Gott, deine Ordnung ist nicht mehr etabliert. Das funktioniert nicht mehr. Und Gott antwortet ihm, doch, erst am Ende wird die Rechnung beglichen, meine Ordnung bleibt bestehen. Und alle die, die Gerechte bleiben in dieser dunklen Zeit, die bleiben am Leben.
Also gibt Gott eine Antwort, aber es ist nicht die Antwort, die augenblicklich für den Habakuk eine, sagen wir mal, Besserung der Lage erkennbar werden lässt. Es ist eine Antwort, die sehr in die Zukunft gerichtet ist. Ich habe am Eingang schon gesagt, naja, ist die Frage immer, wie problemorientiert man geantwortet bekommt. Für den Habakuk würde ich sagen, ist es so 50-50 an dieser Stelle.
Im Endeffekt, man kann es böse nennen, ein Vertrösten oder die Motivation, halte durch. Das wird nachher nochmal relevant bei der zweiten Lesung, wenn wir uns angucken.
Naja, so ein bisschen halte durch finden wir eigentlich auch, wenn auch nicht als Zuspruch, aber doch als Frage im Evangelium. Insofern können wir da vielleicht direkt einsteigen. Wir sind im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, die Verse 5 bis 10. Und die Apostel treten mal wieder auf und kommen mit einer vermeintlich harmlosen Bitte an den Herrn heran.
Die Apostel sprechen eine Bitte aus, die wir auch formulieren können. Stärke unseren Glauben. Man könnte auch übersetzen, gib zu unserem Glauben noch hinzu. Kurzum, hilf uns zu glauben. Und die Antwort Jesu ist da nicht wirklich glaubensfördernd.
Konkret sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen.
Man kann es vielleicht kurz zusammenfassen. Er sagt, ihr habt gar keinen Glauben. Das ist ja die Idee von dem Senfkorn. Senfkorn ist eins der kleinsten Körner. Und er sagt ja, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, wenn ihr nur ein bisschen Glauben hättet, dann würdet ihr Wunder vollbringen. Also sagt er, ihr fragt ganz falsch, ihr habt noch gar keinen Glauben. Bei Matthäus ist es spannend, da folgt dieses Wort direkt auf ein Versagen der Apostel. Hier im Lukas-Evangelium geht es um kein Versagen, sondern er sagt den Aposteln direkt, ihr bittet um Glauben, aber ihr habt noch gar keinen Glauben.
Oder ihr habt vielleicht nicht den richtigen Glauben. Also ihr glaubt tatsächlich, der Glaube ist etwas, was man mal bekommt und dann hat man den und vielleicht kriegt man noch mal eine Schippe drauf. Aber dass der Glaube vielleicht etwas ist, was man selbst hinterfragen muss und wo man sich auch selber immer wieder vergewissern muss, was bedeutet es denn eigentlich zu glauben? Was entfaltet sich denn aus dem Glauben heraus für eine Kraft? Das wäre ja genau das Beispiel Jesu. Diese Frage und dieses Glaubenshinterfragen, die Reflexion darüber, die scheinen die Jünger irgendwie noch nicht zu besitzen.
Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz ein Wort zu dem Bild verlieren, was da aufgemacht wird. Also erstmal ein Maulbeerbaum. Kurze botanische Lehre, das ist ein 15 Meter hoher Baum mit riesig tiefen Wurzeln. Bewusst gewählt als ein Baum, den man nicht einfach so versetzen kann. Und dann soll der Glaube es ermöglichen, so einen Baum nicht nur einfach zu entwurzeln, sondern mitten ins Meer reinzusetzen. Nicht durch eigene Kraft, sondern nur, weil es das Wort der Apostel wäre, wenn sie Glauben hätten. Bisschen krasses Bild, was Jesus da zur Verdeutlichung wählt.
Es wirkt etwas so, als würde er den Aposteln an dieser Stelle doch eher noch mal ein bisschen was mitgeben als Grunderklärung. Und es wird auch nicht besser, wenn wir jetzt in den zweiten Teil des Evangeliums reingucken, denn er lädt jetzt die Apostel zu einem Gedankenspiel ein. Er sagt nämlich, wenn ihr also jetzt ein Herr wärt und ihr hättet einen Knecht und dann kommt der vom Feld und dann würdet ihr als Herr ja auch nicht sagen, boah, super, du bist zurück, hast deine Arbeit getan, prima, setz dich hin, mach und so weiter, guck erst mal, dass es dir gut geht, sondern der Knecht ist halt der Knecht. Also kommt er von der Arbeit auf dem Feld und macht sich an die Arbeit im Haushalt. Ist ja eigentlich das Normalste von der Welt. So, fragt Jesus, leicht suggestiv. Und es kommt zumindest mal kein Widerspruch von den Aposteln. Und ein zweites Bild noch. Er sagt dann nämlich, naja, und im Übrigen, wenn der dann all das gemacht hat, bedankt er sich, also der Herr etwa bei dem Knecht, weil der einfach tut, was man ihm aufträgt? Wieder leicht suggestiv gefragt, wahrscheinlich nicht.
Jetzt haben wir da diesen uncharmanten Herren und die Rolle des Knechtes. Und mit beiden will man sich nicht identifizieren. Und dann kommt die klare Feststellung Jesu. So soll es bei euch sein. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist eure Realität. Wenn ihr alles getan habt, so heißt es in Vers 10, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Kurz, um den Bogen zu ziehen, am Anfang die Apostel sagen, ah, jetzt gib uns mal mehr Glauben, hilf uns mal. Und der sagt, versteht mal euren Ort. Ihr habt einen Auftrag, erfüllt den Auftrag und dann schauen wir mal weiter.
Das ist schon eine ziemlich direkte Lehrstunde, wie ich finde, die die Apostel hier im Evangelium mal so vorgeknallt bekommen. Es ist eigentlich ja, du hast es auch gesagt, eine Bitte, die vielleicht jeder von uns aussprechen würde, ja. Also, ne, tu was zu meinem Glauben dazu, damit der stärker wird und so weiter. Und der Herr sagt sehr deutlich zwei Dinge. Er sagt, überlegt mal, was es eigentlich an Glauben braucht. Es braucht einen Glauben, der Wunder wirkt. Es braucht einen Glauben, der denkt, alles ist möglich. Es braucht einen Glauben, der sich selbst reflektiert. Und zu diesem Glauben gehört im Übrigen auch, dass man irgendwie seinen Platz kennt und dass man auch feststellt, den Auftrag, den ihr bekommen habt, es geht ja dezidiert um die Apostel, ja, also um die, die wirklich berufene Botschafter sind, die namentlich gekennzeichnet werden und so weiter. Ihr habt hier eine Aufgabe bekommen und ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie ständig Fanfarenchöre unterwegs sind, bloß weil ihr das Evangelium weiter verkündet. Das ist euer Auftrag. Also tut, was ich euch auftrage. Geht in die Welt, verkündet das Evangelium. Das ist der Job.
Und was der Job des Timotheus ist, das wird dem auch sehr, sehr klar in der zweiten Lesung nochmal vor Augen geführt. Da sind wir wieder im zweiten Timotheusbrief, der eben aus der Perspektive von Paulus geschrieben ist, der den Gemeindeleiter Timotheus nochmal ermutigt in seiner Rolle und damit auch in seinem Glauben.
Ich finde, es ist eher eine Durchhalteparole als eine Ermutigung, wenn man so richtig in den Text reinguckt. Aber genau das, also Paulus setzt hier ein, im zweiten Timotheusbrief ja noch relativ früh in Vers 6 und sagt, darum, weil du Timotheus so gut glaubst, das sind die Verse vorher, darum sage ich dir nochmal, hör mal, also entfache die Gnade Gottes wieder. Denn du hast ja den Geist nicht der Verzagtheit bekommen, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit und dann wieder schäme dich nicht des Zeugnisses, halte an den Worten fest und so weiter und so fort. Also nur Imperative eigentlich, die Timotheus hier mitbekommt. Und das Ganze mündet dann in dem vielleicht für uns zentralen Vers 14 am Sonntag.
Genau, und wird wunderbar eingeleitet durch den Vers 13, wo nochmal gesagt wird, sei eben ein Vorbild. Sei ein Vorbild gesunder Worte. Und das wird dann erklärt in Vers 14. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Durchhalteparole, aber eben auch eine Festhalteparole. Du hast etwas, an dem du dich festhalten kannst. Du hast den Glauben, das, was überliefert wurde an Timotheus. Und du hast, was wir eben gesagt hatten, eben keinen Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der allen Christen geschenkt ist. Und jetzt verdammt nochmal, halt durch und stell dich gegen alle möglichen Falschlehren, die es geben sollte und führe deine Gemeinde an als Vorbild gesunder Worte.
Und sei stolz auf das, wer du bist, was du tust und von wem du den Glauben hast. Das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt, der in dem Vers 8 dazu kommt. Da heißt es nämlich, schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn. Also tritt auch selbstbewusst auf, nicht nur halt selber am Glauben fest, sondern tritt selbstbewusst auch weiterhin nach außen auf. Und der Timotheus soll sich auch nicht des Paulus schämen, des Gefangenen des Herrn, weil Paulus natürlich mal wieder aus der Perspektive des Gefangenen spricht oder schreibt, fiktiv, sondern, so heißt es dann, sei sogar bereit, also schäme dich nicht nur nicht, sondern sei sogar bereit, auch mit mir zu leiden. Ja, also sei bereit, auch mit mir bis ans Äußerste zu gehen. Mit mir heißt so viel wie so wie ich. Ja, also halte durch, sei stolz darauf, dass du dieses Evangelium bezeugen darfst. Und sei es notfalls auch, indem du als Gefangener endest, Not erleidest und so weiter und so fort.
Das finde ich einen schönen Querverweis im Endeffekt, dass hier nochmal die Figur des Paulus so aufgenommen wird. Man kann ja auch immer vorwerfen, den Christen und beziehungsweise Jesus, er ist am Kreuz gescheitert. Wir glauben an einen Verfluchten, an einen Gescheiterten am Kreuz. Oder eben, wenn man der Lehre Paulus folgt, wie es da im Verhältnis zu Timotheus ist, ah, Timotheus, du folgst jemandem, der ist im Gefängnis gelandet, der ist verurteilt, etc. Aber damit verstellt man das, was eigentlich der Kern dessen ist, was gelebt wird. Die Liebe Gottes, der Geist, der einem geschenkt wird. Und dazu, zur Verkündigung eben des Evangeliums, gibt Gott die Kraft und lässt einen dann auch durchhalten, wenn man sich aufs Evangelium konzentriert.
Es sind sehr unterschiedliche Problemstellungen und Fragen, die uns in den drei Texten dieses Sonntags begegnen. Und wir sehen auch ganz unterschiedliche Antwortversuche, die oft auf den ersten Blick jetzt wenig lösungsorientiert sind, sondern denjenigen, der eine Frage gestellt hat, denjenigen, der mit einem Problem hier auftritt, eigentlich im ersten Moment noch vor eine weitere Herausforderung stellt. Der Habakuk, der muss jetzt erstmal noch weiteres sehen, obwohl er ja eigentlich schon genug sieht. Er muss noch weiteres sehen, um in dem Neugesehenen tatsächlich festzustellen, wie kann das alles ausgehen. Die Jünger, die müssen sich sehr, sehr grundlegend hinterfragen, ihren Glauben, aber auch ihr Rollenverständnis. Und der Timotheus hier, der bekommt eigentlich mit, naja, frag nicht so viel, mach einfach, halte durch. Bewahr dir den Glauben, den du geschenkt bekommen hast, es wird schon Jod.
Wenn ihr euch nun nach unserem Durchgang durch die drei Texte noch näher mit diesen Texten beschäftigen wollt und auch der Frage, was sie über den Glauben aussagen, findet ihr die drei Texte unten in den Shownotes und da findet ihr auch wie immer die Links rüber auf unsere Homepage, wo ihr noch die Einzelkommentierung aller drei Texte findet.
Ihr fragt euch jetzt aber trotzdem bestimmt, welche Verse denn für uns zentral sind für die kommende Woche. Es ist vielleicht ein bisschen ein Klassiker, aber ich nehme aus dem 2. Timotheus den Vers 7 mit. Da heißt es ja, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Bild vom Geist der Verzagtheit ist an sich schon ein schönes. Ich finde aber diese quasi Alternativen des Geistes eigentlich die spannenderen. Ein Geist der Kraft bedeutet, da ist was dahinter. Ich bewege was. Ich habe Power, um auch etwas umzusetzen. Der Geist der Liebe bedeutet, ich tue das aber alles in einer bestimmten Haltung Und zwar auch in der Haltung nach außen. Also mit Liebe den Menschen zu begegnen, mit Liebe die Wahrheit zu sagen und so weiter. Und das Dritte ist die Besonnenheit. Und das finde ich ein super schönes Wort und auch einen super schönen Gedanken. Es ist sowas wie die Haltung nach innen. Es bedeutet nämlich bei aller Kraft und bei allem mit Liebe auf die Dinge gucken, vor allen Dingen auch erstmal nachzudenken. Besonnenheit bedeutet ja erstmal wirklich für sich zu reflektieren, was mache ich denn jetzt mit diesem Geist, der nach außen dringt? Und das finde ich schön und das ist genau das Gegenspiel zur Verzagtheit. Das bleibt nämlich auch in mir drinnen, aber es verschließt mich. Die Besonnenheit, die ist erstmal ein innerer Vorgang, die dann aber nach außen etwas bewirkt.
Und ich möchte auf dem Weg in den Sonntag die Worte der Apostel mitnehmen. Die sagen ja da am Anfang des Evangeliums am Sonntag in Vers 5, stärke unseren Glauben. Und da bin ich bei der Vorbereitung der Folge, als ich so durch verschiedene Kommentare durchgeguckt habe, darauf aufmerksam geworden, dass in den Kommentaren sehr unterschiedlich übersetzt wird. Manche machen wie die Einheitsübersetzung hier, stärke unseren Glauben. Andere weisen darauf hin, dass das Wort, das da im Griechischen steht, eine andere Bedeutung hat. Hinzugeben, also gib etwas zu unserem Glauben hinzu. Und dann wird darüber debattiert, kann es nicht auch heißen, gib uns überhaupt Glauben? Und dann kam bei mir die Frage, ja, aber der Herr, Jesus, antwortet sehr, sehr deutlich den Aposteln, ihr habt überhaupt keinen Glauben. Und dann stellt sich für mich die Frage, welche Bitte muss ich denn an Gott richten in Bezug auf meinen Glauben? Gib mir Glauben, stärke meinen Glauben, habe ich Glauben, habe ich überhaupt keinen Glauben? Und dann sagt der Text doch ganz deutlich, die Frage ist schon falsch gestellt und die Bitte ist doch auch falsch gestellt. Und was ist denn eigentlich meine Rolle in der Beziehung zu Gott? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist hart. Aber ist es mein Glaube, ein unnützer Knecht zu sein? Ist es für mich mein Vertrauen auf Gott, dass ich ein unnützer Knecht bin? Beziehungsweise, was erwarte ich denn überhaupt, wenn ich sagen würde zu Gott, stärke meinen Glauben? Erwarte ich, dass er mich stärkt, als unnützer Knecht zu wirken? Ihr seht schon, da sind ganz, ganz viele Fragen, die sich auf einmal öffnen an diesem einen Vers. Und viele von den Fragen werde ich mir am Sonntag stellen und mal gucken, was rauskommt.
Ob mit vielen Fragen oder ein paar Antworten, wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.